Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Sie stehen noch, die beiden Haupttürme der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Doch große Teile des Gebäudes sind zerstört oder beschädigt. Am Morgen hatte die Feuerwehr den Brand erst vollständig löschen können. Nach dem verheerenden Brand sitzt der Schock tief. Trauer und Angst, so beschrieb die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ihre Gefühle heute früh beim französischen Sender France Inter.
C'est la tristesse, c'est la peur aussi. Je ne pouvais pas imaginer Paris sans les tours de Notre-Dame, sans Notre-Dame.
Paris ohne die Türme von Notre-Dame, das könne sich einfach niemand vorstellen. Inzwischen haben die Sicherungsarbeiten begonnen, mehr dazu gleich. Und in Karlsruhe verhandelt das Bundesverfassungsgericht darüber, ob die Sterbehilfe weiterhin verboten bleiben darf. Die Informationen am Abend mit Alexander Moritz. Direkt im Anschluss geht es um die umstrittenen Pläne Horst Seehofers zur schnelleren Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Der Protest gegen den Migrationsdeal, Thema im Hintergrund ab 18.40 Uhr. Fluctuat nec mergitur. Sie schwankt, aber sie geht nicht unter. Das Motto der Stadt Paris könnte passender nicht sein. Ein Trost für die unzähligen Menschen, die gestern erschüttert mit ansehen mussten, wie die Kathedrale Notre-Dame de Paris fast vollständig in Flammen stand. Einen Tag nach dem zerstörerischen Brand laufen nun die Sicherungsarbeiten an dem schwer beschädigten Gebäude. Aus Paris, Matthias Zahn.
Seit dem frühen Morgen kommen viele Pariser Bürger und Touristen zur Kathedrale. Sie schauen nach oben zum abgebrannten Dachstuhl. Noch immer sind viele fassungslos. Dieser Mann fühlt sich, als ob er aus einem Albtraum aufwacht und merkt, es war kein Traum.
C'est un cauchemar, non, malheureusement non.
Sehr, sehr traurig ist das alles, meint diese Frau. Sie sieht sich tief in ihrem Innersten verletzt.
C'est le fond de mon corps qui est presque touché.
Für die Katholiken sind die gewaltigen Brandschäden an Notre-Dame in der Karwoche besonders schlimm. Wir sind Katholiken und für uns ist das hier eine riesige Katastrophe. Ebenso groß wie die Fassungslosigkeit ist die Hilfsbereitschaft. Viele Franzosen wollen spenden, so wie dieser Mann. Ich habe heute früh 50 Euro genommen und werde sie spenden. Was sind schon 50 Euro? Jeder soll nach seinen Möglichkeiten Geld geben, meinen viele. Die französische Denkmalschutzbehörde hat eine Internetseite, über die gespendet werden kann. Und dem Pariser Architekten William ist eine besondere Idee gekommen. Jeder in Paris, wie viel sind wir? Wir sind Millionen. Jeder in Paris gibt einen Euro und dann sehe ich den Dachstuhl schon wieder aufgebaut vor mir. Wenn alle mitmachen mit einem Euro, dann wäre das eine super Sache.
Tous les Parisiens, c'est formidable.
Zwei französische Milliardärsfamilien zeigen sich ebenfalls spendabel. Auch der Ölriese Total und der Kosmetikkonzern L'Oréal. Alle zusammen haben schon 600 Millionen Euro an Spenden zugesagt. Noch wird es aber dauern, bis ein Wiederaufbau beginnen kann. Heute durften zunächst nur Feuerwehrleute und Statiker in die Kathedrale. Sie prüfen die Schäden. Was hat die extreme Hitze des Feuers bewirkt? Was das Löschwasser? Und was der eingestürzte Mittelturm, der die Decke durchschlagen hat? Innenstaatssekretär Laurent Nunez sagt, das Gebäude sei weitgehend stabil. Einige Schwachpunkte in der Statik wurden allerdings entdeckt, vor allem am Gewölbe und an einem Giebel im nördlichen Querschiff, wo jetzt gesichert werden muss. Parallel laufen seit heute die Ermittlungen zur Brandursache. Im Zentrum stehen die Renovierungsarbeiten, die am Dach der Kathedrale ausgeführt wurden. Die Arbeiter werden seit dem Morgen befragt. Staatsanwalt Remy Heitz. Im Moment gehen wir nicht von einer vorsätzlichen Tat aus. Wir gehen dem Verdacht nach, dass das Feuer im Holzgebälk ausgebrochen ist, in Zusammenhang mit den laufenden Renovierungsarbeiten. Schnelle Ergebnisse sind nicht zu erwarten. Es werden lange und komplizierte Ermittlungen, heißt es vom Staatsanwalt.
Der Tag nach dem zerstörerischen Brand in der Kathedrale Notre-Dame, zusammengefasst von Matthias Zahn. Noch während die Kathedrale brannte, hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gestern angekündigt, wir werden Notre-Dame wieder aufbauen. Doch mit allem Geld, manche Kunstschätze sind wohl für immer verloren. Einen Überblick aus Notre-Dame liefert Barbara Kostolnik.
Hier lagern größte Schätze für die Christen und die Menschheit. Für uns extrem symbolische und wertvolle Objekte, beschreibt es der Erzbischof von Paris, Monseigneur Michel Aupetit, sind die Dornenkrone Jesu, die der heilige Ludwig mitgebracht hat, und das Büßergewand des heiligen Ludwig und natürlich viele andere wertvolle Objekte der Goldschmiedekunst. Kelche, Kronleuchter, kleinere Gemälde, vieles davon war noch in der Nacht aus der brennenden Kathedrale heraus und ins naheliegende Rathaus geschafft worden. Die Schatzkammer konnte gerettet werden, dank der Teamarbeit zwischen Feuerwehrleuten und Mitarbeitern des Erzbistums, sagt Kulturminister Franck Riester. Die große Orgel steht noch, ist aber in Mitleidenschaft gezogen worden. Etwas problematischer sieht es mit den großformatigen Gemälden aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus. Sie konnten nicht in Sicherheit gebracht werden. Im Inneren der Kirche hängen diese großen Formate. Sie sind zwar vom Rauch und auch vom Wasser beschädigt, können aber restauriert werden, erklärt der Feuerwehrmann José Faste Mortas nach einer ersten Besichtigung. Wir müssen sie leider noch dort lassen und bewachen sie vor Ort. Noch ist nämlich die Einsturzgefahr der Gewölbe nicht zu 100% gebannt. Im Kirchenschiff, über der Stelle, an der der Spitzturm verbrannt ist, klafft ein Loch in der Decke der Kathedrale. Relativ gute Nachrichten brachte Kulturminister Riester von der Glasfensterfront. Es gibt die großen Fensterrosen. Die nördlichen und die südlichen scheinen keine katastrophalen Schäden davongetragen zu haben. Auch die westliche Rose nicht. Großes Glück hatten die Statuen der 12 Apostel und 4 Evangelisten, die sich eigentlich auf dem Dach neben der Flash, also dem Spitzturm, befunden hätten, hätte man sie nicht wegen der Restaurierungsarbeiten vergangene Woche in ein Atelier außerhalb von Paris gebracht. Unwiederbringlich verloren sind hingegen der filigrane Spitzturm aus Holz, im 19. Jahrhundert auf die Kathedrale aufgesattelt, das Kreuz über dem Dach und 2/3 von Dach und Dachstuhl, darunter der sogenannte Wald aus uralten Eichenbalken, die zum Teil noch aus dem 12. Jahrhundert stammen. Es wird Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt dauern, bis das Dach wiederhergestellt ist, trotz großzügiger Spenden und dem festen Willen, die Kirche wieder aufzubauen.
Ein technischer Defekt hat den Brand wohl verursacht. Davon gehen die Behörden derzeit zumindest aus. Und trotzdem ist unfassbar, dass diese jahrhundertealte Kathedrale so schnell ausbrennen konnte. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris. Warum hat der Dachstuhl so schnell gebrannt?
Naja, als Laie sagt man sich, und das wurde auch in Paris heute gesagt, Holz brennt eben gut. Beim teilweise zerstörten Dach handelt es sich um über 800 Jahre altes Eichenholz. Das wird sehr trocken gewesen sein. Dazu sagen aber auch hier die Experten, nein, Holz entzündet sich durchaus nicht so leicht. Bei so schneller Brandentwicklung, wie das gestern zu sehen war, müsse eher eine Zündquelle von außen hinzugekommen sein. Als Dämmmaterial wurde und wird auch in Kirchen gerne Stroh verwendet. Das sei aber hier in Paris nicht der Fall, hieß es heute. Kurzum, über die Gründe für das so schnelle Abbrennen des Dachstuhls kann man im Moment nicht einmal wirklich mutmaßen.
Trotzdem stellt sich die Frage natürlich auch nach den Feuerschutzmaßnahmen. Aus Ihrer Perspektive, nachdem Sie recherchiert haben heute, war der Brandschutz möglicherweise unzureichend?
Also diese Frage hat man sich hier auch schon in der Nacht gestellt. Man ist aber allgemein sehr zögerlich, was Antworten darauf angeht und erst recht, was eventuelle Vorwürfe angeht. Da ist man ganz zurückhaltend, solange nicht die ersten Untersuchungen abgeschlossen wurden. Es hat sich der Archprêtre, der Erzpriester Patrick Chauvet, eine Art Direktor von Notre Dame, er hat sich im Sender France Inter geäußert, hat gesagt, es habe keine Sicherheitsmängel gegeben. Der Dachstuhl sei immer 3-mal täglich intensiv durch Brandaufseher geprüft worden. Mehr als die Vorkehrung, die es gab, hätte man nicht machen können, so wörtlich. Manche Vorfälle könne man eben nicht vorhersagen. Man müsse jetzt sehen, was genau überhaupt passiert sei. Mehr erfährt man zum Thema Brandschutz von kirchlichen Stellen, aber auch aus dem Kulturministerium im Moment nicht. Generell kann man schon sagen, dass Brandschutz auch in den historischen Gebäuden Frankreichs sehr ernst genommen wird. Eindeutig beurteilen wiederum lässt sich das nicht, weil es für historische Gebäude keine europaweit einheitlichen Vorschriften gibt. Also alle Brandschutzmaßnahmen werden für jeden Einzelfall speziell festgelegt und sind dann natürlich auch noch schwierig umzusetzen in Gebäuden, die Jahrhunderte alt sind.
In modernen Gebäuden wird standardmäßig eine Sprenkleranlage verbaut. Sowas gab es in Notre-Dame de Paris wahrscheinlich nicht.
Das ist ein gutes Stichwort. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe vor Jahren mal eine Führung durch Notre Dame gemacht. Da führte der Weg auch in der Nähe dieses Dachbodens entlang. Und ich meine mich zu erinnern, dass es dort keine Sprenkleranlagen gab. Angesichts der Holzdecke fiel mir das damals nämlich auf. Ob es nun in Notre Dame Sprenkleranlagen gibt oder nicht, ich vermute nein. Es heute herauszubekommen war nicht möglich. In den offiziellen Äußerungen wurden Sprenkleranlagen bisher jedenfalls nicht erwähnt.
Welche Lehren möchte man denn jetzt ziehen aus diesem schrecklichen Brand?
Also ich glaube, um über Lehren zu sprechen, ist es einfach noch zu früh, solange derart vieles unklar ist. Es deutet einiges darauf hin, dass der Brand, wir haben es gehört, durch Bauarbeiten auf dem Dach ausgelöst wurde. Die Vertreter der in Notre Dame arbeitenden Firmen, die bisher angehört wurden, haben alle gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen seien vollständig eingehalten worden. Nun will man anhand all der Videoaufnahmen und Fernsehbilder, die es ja von dem gesamten Vorfall gestern und heute Nacht gibt, anhand dessen will man nachverfolgen, wo und wie das Feuer sich entwickelt hat. Aber auch da heißt es schon jetzt, es werde keine schnellen Antworten geben. Vielleicht, auch das wird gesagt, werde man die wirkliche Ursache des Brandes nie erfahren. Und danach wäre es dann auch mit den Lehren daraus schlecht.
Informationen waren das von Jürgen König live aus Paris. Vielen Dank. Und landesweit sollen in etwa einer halben Stunde die Kirchenglocken läuten zum Gedenken an den Ausbruch des verheerenden Feuers. Damit zu einem anderen Thema. Geschäftsmäßige Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Ausnahmen gibt es nur etwa dafür, lebenserhaltende Maßnahmen zu beenden, wenn die Patienten das so wollen. Das hatte der Bundestag vor 4 Jahren beschlossen, nach einer langen und kontroversen Debatte. Doch diese Gesetzesänderung beschäftigt nun das Bundesverfassungsgericht. Dagegen geklagt hatten Suizidhilfevereine und Palliativärzte. Sie befürchten, sich mit ihrer Arbeit strafbar zu machen oder halten Sterbehilfe bei ausweglosem Leiden für vertretbar. Aus Karlsruhe berichtet Gundula Geuter.
Es geht nicht um die moralische oder politische Bewertung der Selbsttötung, stellte Gerichtspräsident Andreas Voskuhle zu Beginn der mündlichen Verhandlung klar. Die rühre an die Grundfesten ethischer, moralischer und religiöser Überzeugungen. Die Richter aber hätten nur über eines zu entscheiden, ist ein konkretes Gesetz verfassungsgemäß. Seit 2015 stellt § 217 des Strafgesetzbuches die organisierte Sterbehilfe unter Strafe. Dabei ist ohnehin klar, dass kein Mensch einen anderen töten darf, auch nicht aus Mitleid und auf dessen Wunsch. Dagegen darf sich ein Mensch selbst das Leben nehmen. 140 Jahre lang galt deshalb auch, die Beihilfe zur Selbsttötung ist straffrei. Am Rand der mündlichen Verhandlung erklärte der CDU-Politiker Michael Brandt, warum der Gesetzgeber das vor 4 Jahren für die organisierte Sterbehilfe geändert hat.
Es gab in Deutschland ein neues Phänomen, dass sich Sterbehilfevereine auf den Weg gemacht haben, auch einzelne Akteure, die die Exit-Option, also die Suizidassistenz, als gewöhnliche Option neben anderen etablieren wollte. Der Gesetzgeber hat nach einer langen Diskussion im Deutschen Bundestag entschieden, dass er die menschliche Begleitung stärken will und nicht die Suizidassistenz als gewöhnliche Option. Es gibt Menschen, die willensstark sind, die angeblich auch autonom entscheiden können, einen Suizid zu begehen. Aber es gibt eben auch die Menschen, die sich in einer Drucksituation fühlen oder sich selbst unter Druck setzen und diesem Druck nicht widerstehen können. Die muss der Gesetzgeber im Blick haben.
Seitdem steht die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe. Geschäftsmäßig heißt, grob gesagt, der Sterbehelfer könnte es wieder tun. Ob Geld fließt, spielt keine Rolle. Unter denen, die dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben haben, ist der Sterbehilfeverein des früheren Hamburger Senators Roger Kusch, der den Gesetzgeber erst auf den Plan gerufen hatte.
Sterbehilfe steht nicht in medizinischen Lehrbüchern. Dazu braucht man Erfahrung. Und um die Erfahrung zu sammeln, muss man es wiederholt machen.
Auch Menschen, die sich möglicherweise mit Hilfe von Sterbehilfevereinen das Leben nehmen wollen, klagen in Karlsruhe, vertreten unter anderem von Christoph Knauer.
Unsere Mandanten sind sehr schwer krank und haben sich entschieden, die Hilfe eines solchen Sterbehilfevereins in Anspruch zu nehmen, um würdig sterben zu können und sich nicht selbst in einer brutalen, unwürdigen Art und Weise töten zu müssen.
Könnten also Menschen gedrängt werden, sich das Leben zu nehmen? Wie bestimmt ein Sterbehelfer, wie ernst der Wille ist? Je älter ein Mensch sei, desto plausibler erscheine der Sterbewunsch, sagt Roger Kusch den Richtern. Auch der Arzt Michael de Ridder hat schon Suizidhilfe geleistet. Er aber geht an die Frage ganz anders heran, spricht von monatelanger Begleitung, die nötig sei. Lukas Radbruch will auch das nicht gelten lassen. Er fürchtet, wer organisierte Sterbehilfe zulasse, könne keine Grenzen mehr ziehen. Und
wir glauben, dass es genügend Alternativen gibt. Ich erlebe das, dass Menschen sagen, ich möchte so nicht weiterleben. Aber wir finden eigentlich immer einen Weg, wie man das dann arrangieren kann. Zum Beispiel ist den meisten gar nicht klar, wie viel man auch zum Beispiel an Therapien beenden kann. Also lebenserhaltende Therapien muss kein Mensch über sich ergehen lassen. Das kann man immer beenden.
Welche Grenzen aber zieht die Verfassung? Freiheit, Persönlichkeitsrecht, Selbstbestimmung, die das Grundgesetz einer staatlichen Strafdrohung entgegensetzen könnte. Das wollen die Verfassungsrichter noch den ganzen morgigen Tag lang ausloten. Mit einem Urteil ist erst in einigen Wochen zu rechnen.
Der Bericht von Gudula Geuter. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch wie immer auf unserer Website www.deutschlandfunk.de, die ab heute in neuer, verbesserter Aufmachung. Die AfD steht wegen unerlaubter Wahlkampfspenden in der Kritik. Eine schlüssige Erklärung für die dubiosen Überweisungen aus der Schweiz konnte die Partei bisher nicht vorlegen. Nun hat die Bundestagsverwaltung eine hohe Geldstrafe verhängt. Lena Gürtler.
Insgesamt 402.000 Euro soll die AfD zahlen. Die Partei kündigte an, Widerspruch dagegen einzulegen. Das Bußgeld wird fällig, weil die Bundestagsverwaltung die kostenlose Unterstützung einer Werbeagentur als illegale Parteispende wertet. Parteichef Jörg Meuthen und AfD-Europakandidat Guido Reil wurden in früheren Wahlkämpfen immer wieder von der Schweizer Agentur Goal AG unterstützt. So profitierte AfD-Chef Meuthen im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016 von kostenlosen Flyern, Internetseiten und Zeitungsannoncen. Guido Reil kam ein Jahr später beim Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen in den Genuss ähnlicher Leistungen. Beide Politiker hatten die Gratiswahlwerbung nicht als Parteispende angegeben. Sowohl Meuthen als auch Reil kandidieren derzeit als Spitzenkandidaten der AfD für das Europaparlament. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wollte die Bundestagsverwaltung ihre Entscheidung über das Bußgeld mit zeitlichem Abstand zum Wahltermin treffen. Meuthen und Reil hatten zuletzt beklagt, dass ihren Wahlkämpfen geschadet werden solle. Die Entscheidung der Bundestagsverwaltung könnte allerdings nur ein erster Schritt in einer weit größeren Spendenaffäre um mehrere AfD-Funktionäre sein. So hatten WDR, NDR und SZ aufgedeckt, dass der Wahlkreis von Fraktionschefin Alice Weidel eine Spende in Höhe von 132.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma erhalten hatte.
Informationen von Lena Gürtler. Schrecksekunden heute Vormittag auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld. Ein Passagierflugzeug der Luftwaffe musste wegen technischer Probleme notlanden, und zwar unkontrolliert. Dabei berührten beide Tragflächen offenbar den Boden. Verletzt wurde niemand, doch nach der Pannenserie bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr ist der Vorfall mehr als nur peinlich. Aus Berlin berichtet Frank Capellan.
Das war knapp an der Katastrophe vorbei. Offenbar war es allein dem besonderen Geschick des Piloten zu verdanken, dass er das Flugzeug überhaupt noch zur Landung bringen konnte. Die Luftwaffenbesatzung hat es geschafft, den Jet unter schwierigsten Bedingungen zu Boden zu bringen und damit Schlimmeres zu verhindern, lobt die Verteidigungsministerin. Es ist ein schwacher Trost für Ursula von der Leyen. Wenn schon die Technik immer wieder streikt, ist zumindest auf das Personal bei der Bundeswehr Verlass. Eigentlich war die Maschine vom Typ Global 5000 des kanadischen Herstellers Bombardier auf dem Weg zum Standort der Flugbereitschaft in Köln-Bonn. Wegen technischer Probleme musste sie allerdings unmittelbar nach dem Start nach Schönefeld zurückkehren. Eine ordnungsgemäße Landung war dort allerdings nicht mehr möglich. Der CityJet, der Platz für bis zu 13 Passagiere bietet und auf der Kurz- und Mitteldistanz eingesetzt wird, ließ sich kaum noch landen. Die Maschine hatte mit beiden Tragflächen Bodenberührung, erklärte ein Sprecher der Luftwaffe. Eine kontrollierte Landung war nicht mehr möglich. Politiker hatten sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls nicht in der Maschine befunden. Die drei Besatzungsmitglieder wurden vorsichtshalber in einem Bundeswehrkrankenhaus untersucht. Die Unglücksmaschine war zu einer Inspektion beim Bombardier Air Service in Berlin-Schönefeld und ist dann zu einem sogenannten Funktionstest gestartet, der sie zur Basis nach Köln-Bonn bringen sollte. Es muss sofort danach zu erheblichen Problemen gekommen sein. Ich habe hohen Respekt vor der fliegerischen Leistung der Crew, so Verteidigungsministerin von der Leyen. Nach der Notlandung blieb der Bundeswehrjet auf der Landebahn stehen.
Das hat dazu geführt, dass die Start- und Landebahn gesperrt wurde für etwas mehr als 2 Stunden.
So Flughafensprecher Hannes-Stefan Höhnemann. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr ging nichts mehr am Flughafen Berlin-Schönefeld. Der Luftverkehr wurde zum Flughafen Tegel geschickt.
Der Effekt auf die Passagiere war, die starten wollten, konnten nicht starten, weil eben keine Flugzeuge starten konnten. Die landen wollten, konnten auch nicht in Schönefeld landen. Innerhalb der Zeit, wo die Flugbahn gesperrt war, sind 12 Maschinen nach Tegel umgeleitet worden.
Erst nachdem die Unglücksmaschine von der Piste geschleppt worden war, konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Flugbereitschaft, die von Regierungsmitgliedern und vom Bundespräsidenten genutzt wird, hat einen Bestand von 14 teilweise recht alten Flugzeugen. In letzter Zeit ist es zu einer ganzen Serie von Zwischenfällen gekommen. Im Januar musste Bundespräsident Steinmeier in Äthiopien wegen eines technischen Defektes einige Stunden Stunden auf den Rückflug warten. Im Februar saß Außenminister Heiko Maas in Mali fest, auch Entwicklungsminister Gerd Müller strandete in Afrika. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte im Februar die Beschaffung von 3 neuen Langstreckenflugzeugen in Auftrag gegeben.
Der Bericht von Frank Capellan. Es herrscht so etwas wie Brexit-Pause. Der Austritt der Briten ist verschoben, möglicherweise bis Ende Oktober. Premierministerin Theresa May ist zum Wandern in Wales und das britische Parlament in der Osterpause. Doch hinter den Kulissen wird nach wie vor um das Austrittsabkommen gerungen. Ein Sprecher der oppositionellen Labour-Partei kündigte heute weitere Verhandlungen mit der Regierung an. Und auch innerhalb der EU ist umstritten, wie es jetzt weitergehen soll. Das zeigt sich etwa bei der heutigen Sitzung des Europäischen Parlaments. Peter Kapern.
Sie waren sichtbar im Europaparlament, die Risse, die das Gezerre um den Brexit mittlerweile im Gebäude der EU hinterlassen hat. Zum Beispiel die Risse zwischen den Institutionen. Donald Tusk, der Präsident des Rates, machte einmal mehr deutlich, dass er auf einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU setzt und diesem Ziel auch alle Verfahrensfragen unterordnet. Tusk verteidigte in Straßburg die Verschiebung des Brexits auf den 31. Oktober und machte klar, dass er hofft, die britische Regierung werde den Austrittsantrag bis dahin zurückziehen. Während des Gipfels letzte Woche hat uns einer der Regierungschefs davor gewarnt, Träumer zu sein und zu glauben, man könne den Brexit noch aufhalten. Heute will ich ihm antworten, in historisch so schwierigen Zeiten wie jetzt braucht Europa Träumer und Träume. Im Widerspruch dazu Jean-Claude Juncker. Dass London den Austrittsantrag zurückzieht, mache er nicht zu seiner Arbeitshypothese, so der Kommissionspräsident. Ebenso wenig wie die Annahme, dass der Brexit über den 31. Oktober hinaus noch einmal verschoben werden könnte. Und das nicht nur, weil der 31. Oktober sein letzter Arbeitstag als Kommissionschef sei.
Es kann also am 31. Oktober keine Nachtsitzung stattfinden. Weil um 12 Uhr werde ich den Sitzungssaal verlassen.
Meinungsverschiedenheiten über den Brexit nicht nur zwischen Kommission und Rat, sondern auch innerhalb des Parlaments. Denn die Aussicht, dass Großbritannien an den Europawahlen Ende Mai teilnimmt und dann zumindest für einige Zeit wieder Abgeordnete nach Straßburg entsendet, wird je nach Fraktion durchaus unterschiedlich bewertet. Labour kann Umfragen zufolge mit einem guten Ergebnis rechnen. Die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament würde also durchaus profitieren. Und das könnte Auswirkungen auf die Wahl eines Kommissionspräsidenten haben, jedenfalls dann, wenn die britischen Abgeordneten sich an allen wichtigen Entscheidungen beteiligen, obwohl sie möglicherweise nur für einige Monate Mitglieder des Parlaments sein würden. Udo Bullmann, der Fraktionschef der Sozialdemokraten, sagte, er werde natürlich die britischen Abgeordneten willkommen heißen, die selbstverständlich dieselben Rechte haben würden wie alle anderen Abgeordneten.
We will welcome, of course, our representatives from the United Kingdom, and of course they will have the same rights as everybody else here in this house. And my party group will protect that in each and every situation.
Anders die Liberalen. Sie haben kaum etwas zu gewinnen, wenn die Briten an den Europawahlen teilnehmen. Folglich kritisierte ihr Fraktionschef Guy Verhofstadt die Verschiebung des Brexits wegen der Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Wir importieren damit das Brexit-Chaos in die EU und vergiften die Europawahlen. Ich fürchte, das Europaparlament wird zum Taubenschlag mit britischen Abgeordneten, die erst hierher kommen, um kurz drauf wieder zu gehen.
British members flying out.
Soweit Peter Kapern. Die Panama Papers über milliardenschwere Steuerhinterziehung, genauso wie die Enthüllungen über die Abhörmaßnahmen des US-Geheimdienstes NSA oder die staatlichen Doping-Enthüllungen in Russland. Ohne Hinweisgeber aus dem Inneren von Banken und Institutionen wären diese Skandale nie öffentlich geworden. Deswegen sollen diese Hinweisgeber besser geschützt werden. Einer entsprechenden EU-Richtlinie hat das Europäische Parlament heute zugestimmt. Paul Vorreiter.
Steuerhinterziehung, Korruption, Betrug. Manche Missstände würden ohne Hinweisgeber, sogenannte Whistleblower, nie ans Tageslicht kommen. Laut Studie der EU-Kommission gehen jedes Jahr bis zu 10 Milliarden Euro allein im öffentlichen Beschaffungswesen verloren, weil potenzielle Hinweisgeber nicht ausreichend abgesichert sind und sich deshalb nicht trauen, die Missstände zu melden. Die EU will Hinweisgeber in Zukunft nun besser vor Repressalien schützen, zum Beispiel, dass ihnen gekündigt wird oder sie abgemahnt werden. Die Notwendigkeit liegt auf der Hand, meint Evelyn Regner, Europaabgeordnete der österreichischen SPÖ.
All unsere Fortschritte, mehr Transparenz in die Welt der Steuertrickser zu bringen, verdanken wir mutigen Aufdeckern. Und insofern verdienen Sie auch geschützt zu werden.
Unter den Schutz sollen unterschiedliche Personenprofile fallen. Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige und Praktikanten. Personen, die Hinweisgeber unterstützen, zum Beispiel Kollegen, werden auch vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt. Die Richtlinie umfasst Verstöße gegen EU-Recht im Bereich der Geldwäsche, der Unternehmensbesteuerung, Gesundheits- und Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, in Umweltfragen und im öffentlichen Auftragswesen. Falls die Mitgliedsländer wollen, können sie selbst den Schutz auch noch auf andere Gebiete ausweiten. Gemäß der Richtlinie sollen sich die Hinweisgeber an einen bestimmten Meldeweg halten. Sven Giegold von den Grünen erklärt, wie der aussieht.
Zunächst mal muss ein Whistleblower im eigenen Unternehmen oder der Behörde das melden. Wenn es Hinweise gibt, dass das nicht zum Erfolg führen kann, dann darf man sich auch direkt an die Aufsichtsbehörde wenden. Und wenn Gefahr im Verzug ist oder es eben besonders schwer ist, dann darf man sich auch direkt an die Medien wenden. Und das ist auf jeden Fall eine große Rechtsverbesserung im Vergleich zum Status quo.
Bislang hatten nur 10 EU-Staaten Whistleblowern umfassend Schutz vor Strafen gewährt. Die Richtlinie setzt den Schutz von Hinweisgebern auf europäischen Boden. Laut den neuen Regeln sind Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern verpflichtet, interne Anlaufstellen aufzubauen. Hinweisgeber können sich an diese oder an externe Stellen wenden, die von den Mitgliedstaaten eingerichtet werden. Axel Voss, CDU-Europaabgeordneter, begrüßt, dass der Kompromiss zwischen Rat, Kommission und Parlament keine zu hohen bürokratischen Hürden für die Firmen aufstellt.
Ich finde es auch gut, dass wir für die kleinen und mittelständischen Unternehmen hier eine vernünftige Grundlage gefunden haben, weil die Implementierungskosten bei den Unternehmen extrem hoch sind und dass wir hier auch hier einen Weg gefunden haben, wo man das reduzieren kann, wo man sich zusammentun kann, das vielleicht über die Verbände entsprechend einrichten kann.
Wie restriktiv Whistleblowern der Meldeweg vorgeschrieben werden sollte, darüber gab es während der Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament noch unterschiedliche Auffassungen. Mehrere Länder hatten favorisiert, dass Hinweisgeber zunächst interne Stellen in ihrem eigenen Unternehmen aufsuchen müssen. Das sollte Firmen stärker dazu motivieren, interne Meldekanäle einzurichten. Der jetzige Kompromiss lässt den Whistleblowern mehr Spielraum. Nach der Entscheidung im Parlament müssen noch die Länder final zustimmen. Dann haben die Mitgliedstaaten 2 Jahre Zeit, die Richtlinie umzusetzen.
Paul Vorreiter berichtete. Im Missbrauchsskandal im nordrhein-westfälischen Lüchte hat es offenbar eine weitere Ermittlungspanne gegeben. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist möglicherweise Beweismaterial zerstört worden. Philipp Eckstein.
Polizei und Staatsanwaltschaft hatten gestern mitgeteilt, dass sie einen Schuppen auf dem Campingplatz in Lüchte durchsucht haben, der dem Hauptverdächtigen zuzuordnen sei und der Polizei bislang nicht bekannt war. Dabei seien allerdings keine Beweismittel gefunden worden, so die Ermittler. Laut Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung war der Schuppen allerdings zum Zeitpunkt der Durchsuchung bereits weitgehend leergeräumt. Ein Abrissunternehmer gab an, schon Tage zuvor mehrere Kisten aus dem Schuppen getragen zu haben. Gemeinsam mit dem Abrissschutt der zerstörten Campingwagen des Hauptverdächtigen seien sie zu einer Müllverbrennungsanlage gefahren worden. Die zuständige Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold ließen eine Anfrage unbeantwortet, ob damit möglicherweise Beweismaterial vernichtet worden sei. Bereits in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die Bauarbeiter bei den Abrissarbeiten mehrfach Datenträger gefunden haben, darunter Videokassetten und CDs. Die Arbeiten wurden nicht von der Polizei überwacht. Der mutmaßliche Tatort ist seit Ende März offiziell von den Ermittlern freigegeben. Auf dem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte soll ein Dauercamper mit einem Komplizen über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben.
Ein umstrittenes Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan. Damit hatte der Satiriker Jan Böhmermann vor 3 Jahren für einen diplomatischen Eklat gesorgt. Bestimmte Passagen daraus darf er nach einem Gerichtsurteil nicht wiederholen. Heute verlor Böhmermann einen weiteren Prozess gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aus Berlin berichtet Bettina Meyer.
Nach mehr als 2 Stunden Verhandlung wies die Richterin die Klage von Jan Böhmermann ab. Der wollte, dass die Bundeskanzlerin sein Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan aus dem Jahr 2016 künftig nicht mehr als bewusst verletzend bezeichnet. Weil Merkel aber bereits kurz nach ihrer Äußerung ihren Fehler eingestand und sagte, sie ärgere sich über die Bemerkung, bestehe keine Wiederholungsgefahr, urteilten die Richter. Als Kanzlerin sei Merkel außerdem nach dem Grundgesetz ermächtigt gewesen, mit dem türkischen Präsidenten vertraulich zu sprechen und anschließend die Öffentlichkeit auch über ihre Bewertung des Schmähgedichts von Böhmermann zu informieren. Der Anwalt des Klägers Rainer Geulen sagte, er betrachte das Verfahren dennoch als Erfolg, weil die Bundesregierung ihren Fehler eingestehen musste. Sein Mandant, der nicht anwesend war, habe die Pressefreiheit verteidigt, so Geulen. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.
Das waren die Informationen am Abend. Unsere Kommentare beschäftigen sich mit dem Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame, den Ermittlungspannen in Nordrhein-Westfalen und dem Verfassungsgerichtsurteil zum Wahlrecht für behinderte Menschen. Die Kommentare im Deutschlandfunk ab 19:10 Uhr. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Alexander Moritz. Machen Sie es gut.